grundsätzlich ist das ein wahnsinnig behutsames Thema, das wir da mal besprechen. Und diese Aussage ist es fast nicht kommentierenswert, muss ich sagen, weil es ist einfach ein bisschen deppert. Also das ist meine Meinung mal grundsätzlich dazu. Und ich glaube, das ist auch bei dem Thema das, dass wenn ich versuche, auf Augenhöhe wem zu begegnen, auch Kindern, dass das funktioniert. Auch dann nehme ich auch ein bisschen die Eltern in die Verantwortung natürlich, dass das halt dann nicht geht, dass die jetzt am Sessel stehen, wo ich dann hier rein und sage, Kerns, pass auf, das Kind wird umfliegen.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Wir machen heute eine Spontan-Episode. Liebe Mario, und danke, dass du so kurzfristig
sehr, hast. Sehr, sehr gerne.
Es geht um eine Aussage von Mario Pulka, der ist Bundesspartenobmann, also der oberste Gastronomievertreter in der Wirtschaftskammer in Österreich. Und der hat in einem Standard-Interview gesagt, ein Gast mit Hund ist mir lieber als ein Gast mit Kind. Sorgt seit gestern für große Empörung, zu Recht wahrscheinlich. Er war dann auch in der ZIP 2, um das nochmal darzustellen, was er gemeint hat damit, und sagt dort auch, dass viele Gastronomen sich bei ihm gemeldet hätten, die von Beschädigungen erzählen und, und. Liebe Marion, hat er recht, der Herr Pulka?
Grundsätzlich ist das ein wahnsinnig behutsames Thema, das wir da mal besprechen, und diese Aussage ist es fast nicht kommentierenswert, muss ich sagen, weil es ist einfach ein bisschen deppert. Also das ist meine Meinung mal grundsätzlich dazu, dass da Kommunikation fehlt, dass man da vielleicht einmal das anders anfangen sollte, mal drüber reden und sich zu überlegen, dass man vielleicht ein bisschen auch die Perspektive ändert. Wie sehe ich es als Gast, als Gästin mit Kindern, mit Hunden, wie sehe ich es als Gastronomin, und da dann einmal versucht, ein bisschen zu vermitteln. Das würde mir fehlen da in der Form. Recht in irgendeiner Art und Weise schon, weil dann natürlich Ausnahmen die Regel bestätigen. Es passieren natürlich immer wieder Sachen, wo auch ich mir dann denke, hoppala, das ist ein bisschen komisch, also das würde ich jetzt daheim auch nicht machen. Wieso mache ich es dann jetzt in einem Gastronomiebetrieb? Weil es auch von anderen Leuten aus der Gastronomie, dass da eben Sachen dann manchmal passieren. Aber ich finde, dass man das nicht so sagen kann, in jedem Fall. Dieser Vergleich ist auf alle Fälle eine ziemliche Idiotie.
Da sind wir, glaube ich, schon ein bisschen beim Punkt, weil ja, mir geht es jetzt gar nicht darum, das sollen andere tun, da ein Bashing des Obmanns oder des Themas zu betreiben. Das bringt uns ja nicht weiter, finde ich. Aber ich fand eigentlich ganz interessant, deswegen hatte ich dich gebeten zu dem Gespräch, wenn man mal auseinanderdröselt, diese sehr inferiore Aussage oder Wortwahl oder diesen Vergleich in seiner extremen Verkürzung. Ich vermute, er hat ein bisschen mehr dazu gesagt im Gespräch, vermute ich. Und wenn man sagt, was ist das Thema dahinter? Du hast das gerade angesprochen. Gibt es sozusagen eine Veränderung in dem Verhalten von uns als Gästen in der Gastro? Das kann man ja schwer so verallgemeinern. Du sagst selbst, es gibt schon auch Ausnahmefälle. Warum gelingt es nicht, das auch irgendwie differenzierter? Ich meine, er ist der oberste Vertreter. Die Gastro könnte das ja von sich aus auch stärker thematisieren. Das wäre jetzt eine Konfrontation mit einer Meinungsforschung, die nicht von der Gastro in Auftrag gegeben wurde. Man hat ihn konfrontiert mit vielen Aussagen, komme ich später noch dazu, weil da wäre Spannendes drinnen. Und da stellt sich jetzt jemand hin, der alle Betriebe vertreten sollte, selbst einen Betrieb führt, der dann sagt, mir selbst, also offensichtlich, es geht um ihn, ihm ist der Hund lieber. Ich meine, ist es das, was die Gastro in Österreich empfindet? Oder wie kann man denn das Thema einmal ein bisschen differenzierter angehen? Vergessen wir mal, wie gesagt, diese Formulierung von ihm. Was ist denn der Kern dahinter?
Der Kern dahinter ist für mich, dass manchmal dann Situationen sind, die einfach nicht aufgelöst werden, glaube ich auch. Also das kann ich jetzt aus meiner Position, kleiner Betrieb, wo ich selber drinnen stehe, wenn ich eine Situation habe, wie zum Beispiel vor ein paar Wochen, wenn ich da Beispiele nennen darf, dass einfach eine Dame, das Baby kraxelt am Boden herum und ich sage zu der Dame, bitte schauen Sie, dass das Kind, ich sehe das nicht, wenn ich serviere, ich fliege drüber, ich haue ihm die Tölle auf und kriege dann tatsächlich als Antwort, na, das Kind wird herumkrabbeln während des Abends. Und dann sagen, das wird nicht gehen, da werden wir ein Problem haben. Das
aber dann ist ja eigentlich die Mutter, die ist irgendwie euren Betrieb oder euren Ablauf schwierig macht.
Schwierig macht.
Kind kann schwer was dafür.
Und da ist es dann aber meiner Meinung nach die Sache der Kellnerinnen, der Chefinnen, wer auch immer da zuständig ist, dann zu vermitteln. Und das ist das, was ich mir denke, dass ich einfach hingehe und sage, versuche zu erklären, Herrn, dem Kind alte Frittatensuppen auf oder sonst irgendwas. Und nicht mehr dann denke, die komische und steigert sie 17. Mal über das Kind drüber. Ja,
also nicht auf Konfrontation, sondern auf Verständnis.
Oder? Auf Verständnis und dann aber auch erklären und sagen, hey, das ist jetzt die Situation so oder so. Auch, keine Ahnung, wenn man sagt, bitte sagen Sie mir dazu, wenn Sie einen Kinderwagen mit haben oder so. Ich sage das auch immer. Oder manche Leute reservieren und sagen, ja, Sie haben ein Kind mit, sie haben einen Kinderwagen auch mit. Ja, ja, sage ich, sagen Sie, es ist gut, dass Sie mir sagen.
In Zukunft ist auch ein Platzthema, oder?
Ist ein Platzthema. Oder wenn ich Reservierungen mit Kindern habe, dass ich schaue, dass ich die in der Ecken setze oder sonst was. Ja. Habe auch schon erlebt, muss ich auch sagen, dann das war mal ein ganz besonderer Fall, das Kind hat so geschrien, das war wirklich unglaublich. Ich habe jetzt gesagt, wie Oskar aus der Blechtrommel, das war unglaublich. Aber wirklich, jetzt stehe ich da in der Mitte als Vermittlerin für mein Empfinden. A, sage ich jetzt was zu den Eltern, Großeltern von dem schreienden Kind oder schaue ich mir die vorwurfsvollen Blicke von den restlichen Gästen an. So, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, die ich dann getroffen habe. Dann bin ich zu dem Tisch gegangen und habe gesagt, darf ich Sie bitte, bitte, es tut mir wahnsinnig leid, aber bitte machen Sie, dass das Kind aufhört zum Schreien. Es geht nicht, das sind andere Leute da, es ist unmöglich. Hab dann eine wahnsinnig schnippische, sehr aggressive Antwort bekommen mit dem Dings, dass ich Kinder hasse. Sag ich, das stimmt nicht, aber schauen Sie, es ist eine gegenseitige Rücksichtnahme. Vielleicht nicht schlecht, wenn wir das haben. Die sind auch dann wutentbrannt gegangen, tatsächlich damals. Und habe aber dann von den anderen Leuten dann gekriegt, danke, dass Sie was gesagt haben. So. Und jetzt bin ich in jedem Fall irgendwo der Dashek. Wurscht, was ich mache. Und da sehe ich mich aber dann eben in der leichteren Position als Chefität, sage ich jetzt mal.
Als Gastgeberin.
Als Gastgeberin, dass ich da auch das sagen kann und das aber dann noch normal angenommen wird als Respektdings. Ja. Weil wenn ich jetzt als Angestellte bin, dann schaut das schon wieder anders aus. Weil dann habe ich entweder, dass mir die Gästinnen und die Gäste sagen, ja, wie reden Sie mit mir? Und dann vielleicht auch nicht den Background habe von meinen Vorgesetzten, die dann auch sagen, jetzt, du kannst ja nicht mit den Leuten reden.
Ne? Auch ein spannendes Thema, wie sehr kann man denn da als Chef oder Chefin nicht nur bei dem, aber auch bei dem Thema seine Mitarbeiterinnen bestärken und zu sagen, so wie du es beschreibst, es geht ja auch darum, also was ist deine Philosophie, so wie du sie jetzt beschreibst, wie geht man mit solchen Dingen um? Ja. Es geht um Respekt, Wertschätzung, Versuch, dass man vermittelt letzten Endes, oder? Auch wenn die Erwartungen vielleicht sehr unterschiedlich sind oder die sozusagen, wie man die Situation bewertet, was die Kinder betrifft. Wie kann man da auch den Mitarbeiterinnen vermitteln, dass sie da durchaus auch sozusagen diese Rolle übernehmen sollen? Also ein Vorbild sein, aber ihnen auch eine Stärke dabei geben, dass es in deinem Sinne ist, dass sie das auch tun,
das
oder?
Ist auf alle Fälle, also bis zu einem gewissen Prozentsatz, da muss ich dann natürlich auch mein Gegenüber gut kennen und wissen, inwieweit die Person auch dann das kann, Verantwortung übernehmen, hatte auch sehr lange eine ganz, ganz liebe Kellnerin. Und wenn da irgendwelche Situationen waren, ganz am Anfang hat sie dann irgendwie drauf losgeprescht und hat dann irgendwelche Antworten gegeben und dann habe ich gesagt, ich bin wirklich so, dass ich nie irgendwie dann schimpfe und sage, was ist so, sagst du was, dann hol mir dann die Person her, sage ich, pass auf, so oder so. Wenn du überfordert bist, weil du jetzt irgendwas rausschießt, dann hol mich. Hol deinen Vorgesetzten, hol die Person und sag, okay, ich komme mit der Situation nicht zurecht, bitte mach das. Oder eben aber auch meine Angestellten dann irgendwie auch die Möglichkeit zu geben, zu reagieren in angemessener Weise. Das ist immer, immer wichtig für mich auf Augenhöhe. Da habe ich auch schon Situationen gehabt, wo ein Gast, mein Kellner damals, wirklich Sau gemacht hat und ich bin dann hingegangen und sage, her, so und so. Wir fangen von vorne an. Ich werde schauen, dass mein Kellner nicht mehr zu Ihnen an den Tisch kommt. Was war das Problem? Bla, 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 bla. Und da war es dann tatsächlich, werde ich nie vergessen, der ist dann am Schluss zu meinem Kellner gegangen und hat gesagt, ich entschuldige mich bei Ihnen, ich hatte einen scheiß Tag und Sie waren die erste Person, die mir in den Weg gekommen ist.
Okay.
Und da bin ich mir sicher, wenn ich da anders reagiert hätte und mir dachte, das hat
wäre das nur eskaliert.
Wäre das eskaliert irgendwann einmal. Und das würde ich eigentlich manchmal gerne mitgeben aus der Gastro und sagen, hey, erklärt's auch mal. Es gibt dann einfach manchmal Situationen, das versteht er, wer jetzt nicht in der Gastro ist, gar nicht, dass es mich vielleicht nervt. Ich sage auch, hey, bitte gibt's den Rucksack auf die Seiten oder stell das auf die Seiten. Also ich mache es auch mir bequem, aber in einer Art und Weise, dass A, die Leute es verstehen und B, die aber auch nicht beeinträchtigt sind. Ich störe nicht den Rucksack denen am Schoß und sage, tu das jetzt weg. Oder ich versuche es zu erklären immer. Und das ist meine Prämisse, die ich versuche durchzuziehen. Ohne Eskalation.
Jetzt ist ja der Gastraum irgendwie ein Raum für viele, deswegen geht man ja, denke ich, außer Haus essen, oder? Dass es ein anderes Erlebnis ist, als wenn ich zu Hause koche. Und das war ja, denke ich, auch die Ausgangslage für diese Market Agent Umfrage. Ich habe sie mir gesucht, also die ist ja quasi die Grundlage für dieses Gespräch mit Mario Pulka. Das ist eine Eigenumfrage, also die hat der Researcher selbst vorgenommen, ohne Auftrag. Und da sind tausende Themen drinnen, vielleicht können wir uns nur anschauen. Die werden nämlich sehr interessant, die gehen komplett unter in diesem Interview mit dem obersten Vertreter. Und ich habe ein bisschen im Vorfeld abgefragt, wer hat Meinung, wer sieht das wie, und haben sich viele Gastronominnen gemeldet zu dem Thema auch, vor allem Gastraum und Raum für Genuss und Raum für alle. Und muss ich halt auch irgendwie Kompromisse finden, wenn ich in einen mehr oder weniger öffentlichen Raum gehe. Und etwas, was sehr oft kam, ist Unverständnis dafür, dass man Kinder da so herabtut und so pauschal eigentlich nicht haben möchte, weil das die Betriebe selber anders sehen und weil sie vor allem sagen, das sind die Gäste unserer Zukunft. Wie soll man denn da auch vermitteln, was Service und was Qualität und Gastronomie und Gastgeber sein bedeutet und den Leuten in jungen Alter schon ein Gusto machen, wenn man sie bis 16 nicht im Restaurant haben möchte? Das war die Originalfragestellung in dieser Market-Agent-Geschichte. Wollen wir Kinder nicht, oder wann bringen wir denn dann Kindern bei, dass sie unsere Gäste der Zukunft sind? Jetzt positionieren wir uns gerade groß in der Welt als Kulinarik-Destination. Wie passt das zusammen? Ohne Kinder geht das?
Also ich finde das absolut, ich lehne das da kategorisch schon mal ab, in jedem Fall, weil das ist ein Blödsinn. Also das finde ich, ist mal so aus dem Bauch heraus, ja. Ich denke mal, dass wenn ich das schaffe, das wirklich alles unter einen Hut zu bringen, auch mit Kindern, dass ich auch als Gastronomin denen eben den Tisch gebe, wo es gut sitzen, das ist, wo ich auch vielleicht, ich habe zum Beispiel, weiß ich nicht, alte Dominosteine, und wenn ich schon mehr gehabt habe, die Kinder werden unruhig oder irgendwas, sage aber auch zu den Kindern, wenn die mal laut sind und ich schon das Gefühl habe, die Eltern wissen jetzt immer, was machen sollen, sage ich, du schau mal, da sitzen andere Leute, da müssen sie leiser sein oder so, ja. Wo ich dann auch schon tatsächlich als Rückdings von den Eltern oder von Müttern gekriegt habe, ja danke, dass sie was gesagt haben, wir haben schon immer gewusst, was man machen soll. Habe ich auch schon erlebt. Oder mir die Kinder dann packt, wenn sie mal 17 Mal herumgrenzen im Schanigarten. Und ich habe gesagt, ein Freund von mir gestern gesagt, sag sowas nicht. Sag ich, aber ich habe es gesagt. Wir haben dann angeschaut, sag ich, wir wollen beide nicht, dass ich böse wäre. Nachdem ich 17 Mal gesagt habe, bitte nicht laufen, es ist gefährlich.
Ja.
Und versuche das immer dann so hinzubringen. Und ich glaube, das ist auch bei dem Thema das, dass wenn ich versuche, auf Augenhöhe wem zu begegnen, auch Kindern, dass das funktioniert. Auch da nehme ich auch ein bisschen die Eltern in die Verantwortung natürlich, dass das halt dann nicht geht, dass die jetzt am Sessel stehen, wo ich dann hier rein und sage, pass auf, das Kind wird umfliegen. Bin auch schon einige Male Kindern auf die Straße nachgelaufen. Weil da nicht aufgepasst wurde, wo ich mich dann in die Verantwortung genommen fühle tatsächlich, was ich auch gerne mache, weil ich würde dann auch nicht die Schere reinhauen, A und B will nicht, dass das Kind verletzt wird, so, oder in umgekehrter Reihenfolge eigentlich. Ja. Und dann glaube ich, wenn man da schafft, das irgendwie zu vereinen, dann sollte das auch gut funktionieren und da darf ich auch keine Altersbeschränkungen machen, wenn ich das für Scheiß. Also das ist so.
Und das ist eine Fragestellung, die hat sich nicht so cool ausgesucht, muss man auch sagen.
Aber die Fragestellung finde ich grundsätzlich schon mal ein bisschen eigenartig.
Wir haben uns also die Fragen kurz vorher von unserem Gespräch angeschaut. Da geht es auf einer Seite quasi um, sind Sie okay, dass Hunde mitkommen in die Gastro? Die nächste Frage ist, dann sind Sie okay, dass man Kinder erst ab 16 in die Gastro lässt? Und ganz eigenartig, ich glaube, dass das auch verwirrend ist. Also ich hinterfrage ein bisschen sozusagen, was war die Intention dieser gesamten Umfrage? Mir ist nicht ganz klar, wurde Deutschland, Österreich und Schweiz durchgeführt mit, glaube ich, knapp 3000 Befragungen. Aber nochmal zurück zum sozusagen Corpus Delicti. Ich habe einige Reaktionen bekommen, die interessanterweise sich gar nicht an der Formulierung gestört haben, sondern die gesagt haben, okay, er hat recht, weil es gibt ja auch in der Hotellerie Adults-Only-Betriebe. Jetzt sind wir bei der Differenzierung, finde ich, weil das Thema ist ja gar nicht, dass man jedem wahrscheinlich vorschreibt, was er wie zu tun hat mit seinen Gästen oder wen er als Gast hat. Jeder Betrieb hat unterschiedliche Gästestrukturen. Das hängt ja auch mit, welche Speisen, was biete ich an, bin ich ja auch Vormittagsbetrieb, bin ich ja Abendbetrieb. Das ergibt sich ja aus der Natur der Sache. Wie siehst du das? Also glaubst du, es ist in der Gastro, steht auch bevor, dass man wie in der Hotellerie Adults-Only-Betriebe macht und sagt, das sind die, die das für sich bestimmen. Es geht ja gar nicht darum, dass jetzt die gesamte Gastronomie Kinder aussperrt. Kann das ein Hintergrund sein?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht Leute aus der Gastro gibt, die dann sagen, ja, das mache ich. Aber tatsächlich hat das bis jetzt noch keiner gemacht und ich glaube, dass das auch nicht so leicht durchzuführen
ist. Ich würde es auch nicht kennen. In Hotellerie ist es was anderes, Hotellerie
wenn man länger anders, wo ist. Ja,
aber man sagt, man hat Schwerpunkte. Das eine ist ein Kinderhotel oder ein Familienhotel, das andere ist nur für Erwachsene. Die gehen sich gegenseitig nicht auf die Nerven und zwar in beiden Standorten.
Und ich kann es mir aussuchen, wo ich hingehe.
Ich kann es mir aussuchen.
Das ist die Geschichte. Ne? Aber in der Gastro habe ich ja auch mehr Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal. Da gehe ich halt dann dorthin, weil, weiß ich nicht, wäre ich vielleicht jetzt auch nicht in die Konditorei um 11 Uhr am Vormittag gehe, wenn ich weiß, dass das ist jetzt so nicht 17 Kinder wegen oder was, die mich stören oder sonst irgendwas. Ich kann das ja auch aussuchen in irgendeiner Art und Weise. Aber tatsächlich glaube ich nicht, dass sie das durchführen lässt irgendwie. Also ich glaube, dass man, das ist auch so, wie wenn ich sage, keine Hunde sind erlaubt. Ich kenne auch sehr wenig Lokale, die tatsächlich sagen, je, kategorisch Dinge ausschließen. Ja. Also das kenne ich nicht. Ich habe schon ein paar Mal irgendwo woanders gesehen, wo dann irgendwie so an den Türen die Pickeln waren, so kleine Kinder wegen oder so. Habe ich schon wo gesehen. Okay. Irgendwo war ich letztes Mal.
Aber war das aus Platzgründen dann?
Wahrscheinlich, möglicherweise. Ich habe das auch nicht hinterfragt, aber ich in Wien oder in Österreich kenne ich das überhaupt nicht. Und wie gesagt, grundsätzlich denke ich mir, demütig bin ich jeden Tag froh, dass wir ein Geschäft machen. Grundsätzlich sollten wir über alle dankbar sein, die zu uns kommen.
Das ist ja ein interessanter Punkt. In dem Interview sagt Pulka ja auch, also auf die Frage irgendwie angesprochen, dass es der Gastro grundsätzlich momentan nicht so gut geht. Es sind die Preise wahnsinnig explodiert, also die Einkaufskosten, Strom, Mitarbeiterinnenkosten sind in den letzten Jahren zum ersten Mal eigentlich seit langem sehr, sehr stark angestiegen, wegen sehr hoher KV-Abschlüsse. Und er sagt also sozusagen, das ist fast nicht mehr profitabel, jetzt in meinen Worten. Also auf der einen Seite sagt man, es geht uns gar nicht gut, auf der anderen Seite möchte man, hinterfragt man viele Gäste, weil man hinterfragt eigentlich die Eltern, in Wirklichkeit nicht die Kinder. Das passt nicht zusammen und es kam relativ oft, und ich frage mich das auch, jetzt im Vorfeld auf meinen Post die Reaktion, was ist mit der Gastro, wo bleibt der Aufschrei? Ich habe die mit der Mara Feist geschrieben vom Café Azzurro, die hat an den Herrn Pulka geschrieben, das auch öffentlich gepostet, deswegen darf ich es zitieren, die das sehr differenziert betrachtet und sagt, also sie ist selbst Mutter und betreibt ein Lokal und ist dort Gastgeberin und es geht doch um ein Miteinander und um den Gastraum für alle und das Vermitteln und auch, wieder in meinen Worten, ein Gusto machen und ein Verständnis füreinander schaffen. Und wie will man denn so die Gastro, der es eh nicht gut geht, für morgen irgendwie sichern oder zukunftsfit machen, wenn man so in dieser Wortwahl, nämlich in dieser Extremen ausspricht. Aber wo bleibt der restliche Aufschrei? Ich habe viele Reaktionen von Gastronomen bekommen in privaten Nachrichten, die sagen, also es geht überhaupt nicht, eine Frechheit. Aber wo bleibt der Aufschrei draußen? Es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie Themen sehr zugespitzt kommuniziert werden in dieser Branche oder von der offiziellen Vertretung. Ich wünsche mir mal eine Diskussion zu den Themen, sei es wie die Mitarbeiter behandelt werden, sei es was Qualität betrifft, sei es dieses Thema. Wo bleibt der Aufschrei? Wie siehst du das? Gibt es einen Aufschrei?
Ich glaube nicht, dass es einen Aufschrei gibt. Ich glaube, es ist dann immer, man trägt sich dann ein bisschen auf und macht dann wieder weiter, weil man tatsächlich dann, glaube ich, auch mit den Dingen beschäftigt ist, die einen halt dann beschäftigen und was leider wirklich so ist. Ich denke mir dann auch immer wieder, vor jetzt darf ich gerne mal mit zusammensetzen, mit irgendjemandem und mal sagen, hey, pass auf, schaut das auch mal von der Seite an, überlegt sich das mal. Aber da sind wir doch froh, dass wir die Hitten voll haben, ja. Also, das ist schon so. Und natürlich dann, würde ich das auch erzählen, dass ich gestern die Stromnachzahlung gekriegt und die haben den Strom um 900 Euro im Monat erhöht. Das musst du dir mal vorstellen, das muss man mal verdienen. Und das ist so, und das kann ich aber dann teilweise auch nicht einmal weitergeben. Kann ich nicht. Das ist jetzt nur nebenher am Rande. Aber Aufschrei habe ich, glaube ich, noch nie wirklich erlebt.
Nein, es ist so ein bisschen, wie du sagst, wäre mein Eindruck auch, im Stillen oder ganz kurz öffentlich gibt es eine kurze Empörung, die ist aber dann sehr schnell wieder leise. Aber ich meine, weil du hast das auch jetzt gesagt, also man kommt quasi gar nicht dazu, wenn man so mit vielen Themen beschäftigt ist. Aber wo sollte man nicht seine Zeit als Branche verwenden für die eigenen Branchenthemen in der öffentlichen Wahrnehmung? Es geht ja, du hast das vorhin gesagt, das finde ich total wichtig, viel um Verständnis, du beschreibst, wie du solche Szenen quasi versuchst zu führen, wenn sie bei dir im Gasthaus stattfinden. Das kann man ja vermitteln, man könnte sich austauschen, man kann vielleicht voneinander lernen. Nicht jeder hat dieses Gespür dafür oder möchte das, aber wie kann man sich ja innerhalb der Branche austauschen und wie kann man vor allem öffentlich sagen, wenn es denn so ist, vielleicht stimmt es ja auch nicht, ich möchte so nicht vertreten sein oder diese Sprache ist nicht unsere als Branche, weil wir freuen uns schon über Gäste, aber es gibt halt vielleicht auch sowas wie Spielregeln, die wir uns alle gemeinsam ausmachen müssen, mit den Gästen gemeinsam, oder? Wo bleibt der Diskurs? Also im stillen Kämmerlein ist fein, aber so wird sich nichts ändern, weil so bleibt ja die Bestätigung, dass quasi das eh stimmt. Wie Pulka gestern gesagt hat, ihm schreiben Gastronomen, die sagen, das ist super.
Passt, stimmt, was du sagst. Also, ich habe das auch schon öfters gesagt, tatsächlich. Manchmal, um im Konjunktiv zu sprechen, wäre ich gerne so Vermittlerin. Mhm. Ich erlebe es auch oft von den Gästeseite, die dann kommen, wie letztes Mal sagen, ja, jetzt sind wir in ein Lokal reingegangen und da steht da draußen so weit, hat das geschlossen, bla, 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 da drinnen ist das Buffet aufgebaut, wir gingen eine, der zockt uns so schnippisch, nein, da können sie es nicht, das sind Leute, das ist geschlossen, bla, bla, bla. Kommen dann zu mir, sagen, na Gott sei Dank, dann kriegen wir bei Ihnen was zum Essen. Ich sage, was ist denn passiert? Ja, die haben uns nicht genommen. Sage ich, ja, aber schauen Sie, vielleicht ist das einfach blöd kommuniziert worden. Ich kenne die Situation nicht, aber so wie Sie es mir schildern, klingt das, wie wenn das eine geschlossene Gesellschaft gewesen war. Na, jetzt stellen Sie nach vor, Sie mitten in einem Lokal mit 50 Leuten und plötzlich sitzen zwei Wildfremde dort und essen von Ihrem Buffet. Sage ich, ist jetzt meine Wahrnehmung. Und da denke ich mir, und da fehlt auch manchmal einfach die Kommunikation, dass ich sage, hey, jetzt seht ihr es einmal von der anderen Seite. Ja. Nur dass halt dann eben manche, so wie wir es vorher gesagt haben, nicht das richtig kommunizieren können, so deppert. Manchmal wäre ich es gerne, muss ich sagen. Ja. Also da auch wirklich sich zusammensetzen und beide Seiten anhorchen, die, wo ich mir denke, also das muss doch eh logisch sein für die, die nicht mit der Gastro zu tun haben und die Gäste sich dann, gibt es auch sicher welche, die sich über mich schon geärgert haben, wo ich jetzt gesagt habe, nein, du kannst dich jetzt nicht hinsetzen, aus einem bestimmten Grund, weil jetzt einfach einen Stress gehabt habe oder was auch immer und die Leute das aber auch nicht verstehen. Und da wäre nicht schlecht sowas. Das müsste irgendwie von einer anderen Ebene stattfinden und da sollten halt doch einige mitmachen. Und das ist dann die Frage, inwieweit man da das dann zusammenbringt.
Ich bin bei dir und ich meine, du beschreibst das ja eh sehr, sehr gut mit deinen Beispielen. Ich glaube, dass man in der Gastronomie viel zu häufig davon ausgeht, dass Gäste wissen, wie gastronomische Abläufe oder Entscheidungen oder sonstige Dinge passieren, weil essen geht ja jeder, kann ja jeder, deswegen kennen wir uns aus. Das halte ich für eine der meist überschätzten Dinge in dieser Branche. Und ich glaube, dass der Gast, wenn er sich nicht jetzt mit der Branche beschäftigt, und das werden die wenigsten tun, einfach als Gast dort ist und nicht weiß, wie triffst du deine Entscheidungen, was Tischreservierungen betrifft, Öffnungszeiten, wie viel vorher muss ich beginnen, was ist Wareneinkauf, warum gibt es sowas wie eine Reservierung, die erforderlich ist, damit ich irgendwie planen kann? Wenn ich es nur aus der Ich-Perspektive sehe, das tue ich als Gast, ist mir das alles lästig und mühsam. Ich habe vor ein paar Monaten mit den Unterwirtinnen in den Apps ein Thema gemacht zum Thema Räuberteller und Schnitzelkosten und Service und hin und her.
Thema.
Die haben das, kann man nachhören, die haben das, finde ich, sehr, sehr differenziert und gut beschrieben und ähnlich wie du. Da geht es sehr viel um den Gast mitnehmen, erklären, ein Verständnis schaffen und dann funktionieren Dinge auch. Jetzt sind wir noch beim anderen Thema, das in dieser Umfrage auch angesprochen wird, steht auch im Standardinterview mit Herrn Pulka. Er wird auf Qualität angesprochen. In der Umfrage kommt raus, dass viele die Wahrnehmung haben, dass die Qualität schlechter würde. Der Service auch, aber gehen wir mal zur Qualität. Und seine Antwort war dann sinngemäß, naja, a Cola ist überall a Cola, vielleicht ist manchmal wärmer. Fällt dem Spatenobmann nichts anderes ein zum Thema Qualität von Kulinarik in Österreich als ein Cola, das ein internationales Standardprodukt ist. Das schmeckt natürlich gleich überall dort, wo es ausgeschenkt wird. Das ist aber Aufgabe des Herstellers. Fällt ihm nichts anderes dazu ein? Was würde dir einfallen, wenn man das Thema Qualität oder nachlassende Qualität, wenn man dich das fragt?
Ich denke, es wird nochmal zu denken geben in jedem Fall, dass ich, also wenn es jetzt wirklich eine sehr große Umfrage ist, wo man denkt, hey, da hapert es halt irgendwo, inwieweit kann ich mich verbessern, inwieweit, oder dann auch hinterfragen, mal vielleicht auch Leute hinterfragen und sagen, hey, was ist für euch jetzt wichtig? Wie schaut das aus? Ist das jetzt für euch wichtig? Weiß ich nicht, dass der Döller jetzt schwarz oder weiß oder grün ist, oder ist es wichtiger, dass sowas ist? Ich würde beginnen zu hinterfragen, aber Cola ist in jedem Fall ein bisschen ein blödes Beispiel.
Das schlechteste aller Beispiele.
Ja, tatsächlich.
Man sagt, man hat ja individuelle Qualitätsvorstellungen und es geht darum, wo ich einkaufe, wie ich verarbeite, wie ich zubereite. Und das gilt vom klassischen Gasthaus bis zum Fine Dining. Das hat ja in jeder Kategorie unterschiedliche Aspekte.
Aber da würde ich tatsächlich dann finden, dass man sagt, hey, pass auf, als Aufgabe sehen, als Person, die diese Frage bekommt, dass ich dann sage, jetzt setzen wir uns einmal zusammen, Kinder, schaut einmal, da ist das und das rausgekommen. Inwieweit jetzt diese Umfrage da wirklich eine valide Geschichte ist, sei dahingestellt. Aber ist einmal nicht uninteressant, dass man mal vielleicht so einzelne Punkte hat, die vielleicht jetzt nicht ganz zusammenpassen, aber dass man sagt, hey, setzt sich einmal mit dem auseinander. Das hat da herausgeschaut. Bei 3000 Leuten, die haben das gesagt. Schaut sich das einmal an, setzen wir uns einmal zusammen. Aber irgendwie habe ich ja leider das Gefühl, dass bei der Vertretung dann manchmal so, dass sowas nicht passiert. Das ist halt, es wird dann was dahin gesagt und ich nehme mich aber da auch an der Hand, muss ich sagen, ich bin dann auch nicht die dann jetzt hinschreibt und sagt, Herzkinder, ich schaue, dass ich mein Geschäft weiterbringe. Und meinen Keller, der mit 20 Zentimeter unter Wasser steht seit gestern. Also solche Sachen. Und deswegen meine ich, du hast ja dann irgendwie Dinge, wo ich mir denke, ja, das lese ich halt und denke mir, okay, habe mich sehr gefreut, dass du mich da gefragt hast, ob ich da auch reden darf dazu, weil das wirklich auch Themen sind, die natürlich in der Gastro geredet werden, tatsächlich. Aber eben, da wird jetzt 3 Tage drüber geredet.
Und dann verschwindet es wieder.
Und dann verschwindet es wieder. Und das ist eigentlich schade.
Ich bin bei dir. Also die Umfrage ist das eine, ob die jetzt, wie soll ich sagen, für sich aussagekräftig, für uns, was auch immer, das möchte ich nicht hinterfragen, die Methodik, das steht mir nicht zu. Es waren circa 3000 Personen, glaube ich, in Deutschland, Österreich, eben Schweiz, also vielleicht rund 1000 in Österreich. Aber ich glaube, was du sagst, man könnte die Themen nehmen. Es sind unfassbar viele Themen drinnen, ich möchte dann nur ein, zwei ansprechen, die sowohl die Gastro als auch uns Konsumentinnen interessieren könnten. Ich muss jetzt keine Wissenschaft draus machen, aber da geht es um das Thema Gehalt in der Gastro und Trinkgeld. Also wir sehen Gäste das und da habe ich in Erinnerung, dass Gäste sagen, zum großen Teil bei den Befragten, sie hätten ganz gern, dass Mitarbeiterinnen okay bezahlt werden und wollen eigentlich kein Trinkgeld geben.
Mhm.
Und Pulka sagt dann drauf, Österreich ist ein Trinkgeldland. Und man ist weit weg in seiner Branche von, ich glaube, Niedriglohn hat er es genannt oder so irgendwie. Wo mein Gedanke war, naja, jetzt ist man halt in den letzten 2 Jahren extrem nach oben gegangen, weil die Lohnabschlüsse so hoch waren. Aber da, also wir sind weit weg davon, ein Hochpreisland oder ein Hochgehaltsland in
das
der Gastro
richtig,
zu sein,
ja,
wenn man es overall nimmt, weil die Einstiegslöhne in den KV-Stufen einfach relativ gering sind. Braucht es das Trinkgeld? Also das ist ja eine Debatte, die gerade sehr groß ist mit Trinkgeld, Besteuerung, steuerfrei. Wie siehst du das auch aus deinem Betrieb? Ist es ein Entweder-Oder Trinkgeld oder okaye Gehälter? Oder sind das zwei unterschiedliche Dinge? Man muss okay bezahlen, aber Trinkgeld ist eine Frage der Wertschätzung durch die Gäste?
Das finde ich tatsächlich schon. Und es hat auch eine Tradition, wenn man das so sagen kann. Und ich finde das auch in Ordnung. Und es ist auch für die Mitarbeiterinnen eigentlich cool. Du hast dann quasi immer ein bisschen Geld. Und was ich auch noch dann, und das okay bezahlen ist halt immer eine Geschichte in der Gastro, das ist immer ein bisschen eigenartig, weil ich glaube, in der Gastro wird dann manchmal nicht sehr oft auf die Stunden geschaut. Das kommt dann auch dazu. Also ich kann mich nicht erinnern, glaube ich, dass ich jemals sehr viel Überstunden irgendwo gekriegt hätte. Abgegolten, in welcher Form auch immer. Und das, glaube ich, ist auch nur immer sehr oft der Fall. Und wenn es dann runterbricht, ist es natürlich sehr wenig Gehalt und dann ist es natürlich cool, wenn du da Trinkgeld kriegst. Das finde ich. Und dann, wenn ich mir jetzt anschaue, dass ich jetzt als Arbeitgeberin dann da noch einmal raufgehen müsst, weiß ich auch nicht. Ich glaube, so die Mischung macht da ein bisschen aus, dass man sagt, hey, schaut mal, dass wir okay bezahlen, aber dass ihr bitte auch schaut, hey, wenn es euch taugt hat, gebt halt ein Trinkgeld. Auch wenn es nur 2 Euro sind. Ich finde auch diese, muss ich auch leider auch aus der Kellnerinnenseite sagen, dass ich es auch manchmal, auch das habe ich auch immer so gehandhabt, auch wenn ich wo angestellt war, na, schau dir das an, die geben nur 2, sage ich, wurscht, sie haben was gegeben, das ist okay, da geht's jetzt auch gar nicht darum, sie haben vielleicht auch gar nicht mehr. Aber sie haben sich bemüht, sie haben gesagt, okay, pass auf, cool, danke, ihr habt zum super betreut, die kommen vielleicht wieder das nächste Mal mit einer 20er-Gruppe oder kommen in den nächsten 10 Jahren. Also ich denke da immer ein bisschen langfristiger und denke da jetzt nicht eben so dran, oh mein Gott, der hat jetzt nur 50 Cent gegeben. Also das war mir, weiß ich nicht, habe ich nie so geschaut. Mir ging es dann eher ums große Ganze
eigentlich. Das Signal, oder?
Um das Signal. Natürlich ist cool, wenn einer mehr Trinkgeld gibt für die Mitarbeiterinnen, aber ich würde es so belassen, tatsächlich.
Ein Thema, das Sie auch noch in dem Interview ansprechen ist, oder das in der Umfrage auch noch drinnen ist, abgefragt wird, ist Reservierung. Also Gäste wollen offensichtlich zum großen Teil nicht ihre Kreditkartendaten bekannt geben zur Reservierung. Reservierung insgesamt, No-Show-Fee, also wenn man nicht auftaucht, dass man dann was bezahlen muss. Wie sehr ist das bei dir ein Thema, beziehungsweise wie beurteilst du das jetzt, dein Einblick in die Branche? Diskutiert ihr das? Ich bin ja Fan von unbedingt No-Show-Fee machen, weil wenn wir es nicht hinkriegen, wir als Gäste, dass wir uns ordentlich benehmen, dann muss man es halt eine Zeit lang so machen, dass ich zahle, wenn ich warum auch immer nicht kommen kann. Die Leute sagen teilweise nicht einmal ab, reservieren in 3 Restaurants gleichzeitig.
Großes
Thema. Das kann nicht funktionieren.
Ja.
Und da sind wir wieder beim Nichtverständnis wahrscheinlich. Was hat meine Aktion für eine Auswirkung auf den Betrieb, um den oder ob die Betriebe um den es geht? Wie siehst du das?
Von der verkehrten Seite zu beginnen, ich bin ein kleiner Betrieb, ich habe kein Computerreservierungssystem, ich mache das alles per Telefon, aber ich kriege auch über Instagram, über WhatsApp, über SMS Reservierung und über E-Mail. Ich mache das alles ich als Person und schaue, dass ich das in alle Richtungen immer möglichst schnell beantworte. Wenn ich Reservierungen per Telefon bekriege, was ich ja auch tatsächlich habe, und die Leute sagen dann zu mir netterweise, brauchen Sie nicht meine Telefonnummer oder irgendwelche Daten, dann sage ich dazu, Klammer auf, weil es mir auch administrativ tatsächlich zu aufwendig ist und wenn ich auch die Telefonnummer habe und den Anruf auch nicht kommt, hebt er meistens eh nicht an, ja. Klammer zu, sage ich dann, ich nehme Sie in die Verantwortung und gehe davon aus, dass wenn sich bei Ihnen irgendetwas verändert, dass Sie mir bitte kurz Bescheid geben.
Das funktioniert?
Und das funktioniert zu 99%, muss ich sagen. Und auch wenn die Leute, ich sage dann auch wenn Sie 5 Minuten vorher absagen, ich danke Ihnen, auch wenn die Leute manchmal anrufen, die haben um 7 reserviert und rufen um 5 vor 7, ja, der Flieger ist angestürzt, ich weiß, ist mich dort irgendwas, es geht nicht, sage ich danke, und das ist Ihnen urunangenehm, sage ich danke, danke, dass Sie anrufen, ich weiß Bescheid, ich kann jetzt anders agieren. Und das ist Fakt. Da habe ich eh letztes Jahr mal, vor 2 Jahren habe ich mal echt im Dezember so viele No-Shows gehabt, was mich echt gewurmt hat. In meinem Fall ist es aber so, dass ich tatsächlich gnadenlos überbuche. Ich überbuche mein Lokal.
Das heißt, du nimmst mehr Reservierungen,
auf und es geht sich dann tatsächlich immer aus.
Aber das heißt, das ist ein ewiges Jonglieren,
und
oder?
Das ist ein ewiges Jonglieren der Kopf, du schwitzt dann schon die ganze Zeit herum, was eigentlich auch schade ist. Ja. Wie gesagt, in meinem Fall bin ich auch als Einzelperson und habe das alles unter mir. Also ich habe die Kontrolle über das, ich weiß, wie die Leute sitzen, ich schaue, ich kann, wenn ich herumschaue, ich setze, wenn umsonst, was auch immer. Es gibt aber Lokale, wo Mitarbeiterinnen drin sind, die einfach ein Computerreservierungssystem, die kennen gar nicht herumjonglieren. Der kann jetzt nicht sagen, ja, ich nehme ihn, weil die weiß ja nicht, ob jetzt die Person da kommt. Ja. Oder eben Lokale, die in einer höheren Kategorie sind, da geht's halt, die haben ja viel weniger Sitzplätze und die belegen das Ganze.
Der muss
ja den Platz besetzen. Da geht's aber auch darum, dass wenn ich statt zu 10 zu 8 bin, dass ich das anders umstellen kann, dass ich vielleicht irgendwo Sesseln herstelle, dass das einfach die ganze Platzsituation anders macht. Und das, denke ich mir, das versuche ich auch, ich sage auch zu Leuten, wenn die für 10 Leute reservieren, sage ich, wenn sich was verändert, wurscht, ob mehr oder weniger, es sind auch mehr Blät manchmal, wenn du keinen Platz hast. Es ist wirklich so, ja. Es geht nicht nur darum, dass es weniger sind, auch wenn es mehr sind. Ja. Bitte geben Sie mir kurz Bescheid. Wie gesagt, ich bin in der glücklichen Lage, das sehr gut jonglieren zu können, aber es gibt ganz, ganz viele Betriebe und ich höre das immer wieder, namhafte Betriebe, die dann sagen, das gibt's nicht, die reservieren, ich vergib aber den Tisch nicht, weil man denkt, die kommen ja irgendwann einmal und scheinen tatsächlich nicht auf. Ne? Und das ist auch ein großes Thema. Und da habe ich auch so eine Vermittlungsgeschichte nicht schlecht.
Es ist offensichtlich, gibt es viele Themen, wenn ich dir zuhöre, wo es vielleicht leichter werden würde für alle Beteiligten, wenn man ein bisschen mehr versucht, Verständnis, schon, dass das mühsam ist, aber trotzdem, irgendwo muss man ja beginnen. Man sagt, ein bisschen mehr Verständnis für aus der Gastro-Perspektive. Und wenn man jetzt sagt, man hat mehrere so Proponentinnen, wie es dich gibt, sagt, die auch Gehör finden, die das auch gut erklären können, wo ich total verstehe, worum es dir geht. Mhm. Und dann bin ich mir sicher, als Gast beim nächsten Mal anders agiere, weil ich sage, okay, es geht nicht nur um meine Perspektive oder dass es für mich praktisch ist, sondern ich verstehe, was das für den Betrieb hast. Also offensichtlich bräuchte man ein bisschen mehr Erklärung oder vermitteln oder aufzeigen, pass auf, wir versuchen unser Bestes als Gastgeber, als Gastgeberin, aber damit es funktioniert, müssen wir miteinander, also wir müssen zusammenspielen. Noch eine Frage zu dieser Reservierungssache. Ich höre relativ oft in Gesprächen von ganz unterschiedlichen Leuten, die sagen, naja, es ist ein bisschen unlustig geworden. Irgendwie alle verbinden das immer mit Corona. Ich glaube nicht, dass Corona wirklich der Schneidepunkt war. Früher hat man einfach auch spontan wohin gehen können. Was essen, was trinken, ganz egal, also Kategorie unabhängig. Jetzt kann man nur mehr mit Reservierung wohin gehen. Ist das tatsächlich so oder war das immer schon ein Thema und wir erinnern uns nur falsch daran? Oder ist dieses dass man sagt, man versucht wirklich mit Reservierungen zu arbeiten und wenig spontan Gäste zu haben, ist das neu? Oder war das immer schon so?
Ich glaube, es ist ein bisschen so eine stetige Entwicklung dahin gewesen. So schätze ich das ein. In meinem Fall ist es so, ich nehme natürlich auch sehr, sehr gerne Leute, die nicht reserviert haben, wenn ich einen Platz habe. Es gibt aber Abende, wo ich es einfach nicht unterbringe. Ja. Tatsächlich. Da sage ich aber, es geht jetzt, ich schaffe es wirklich nicht. Es gibt ja dann noch Lokale, die halt, wo es einfach nicht möglich ist, weil einfach die Leute wirklich halt auf 3 Wochen, 2 Wochen vorher reservieren und das Lokal ist einfach voll. Ja. Aber ich glaube, dass das einfach dann, ich hoffe, dass die dann einfach wirklich sagen, sie müssen reservieren, weil sie halt einfach voll sind. Mhm. Und nicht, dass irgendwelchen so, oh mein Gott, wir müssen halt, also ich sage jetzt mal hochnäsig, also da wüsste ich jetzt aber auch nicht Betriebe, wo das ist. Oder einfach manchmal, dass man sich's wirklich besser einteilen kann. Ja. Ich glaube, das ist auch fixer Faktor, wo ich sage, ich will jetzt wissen, ob ich jetzt 20 Leute habe oder 40 Leute heute. Ich muss einkaufen, ich muss vielleicht mein Stuff irgendwie da herbringen, wo ich weiß, ich brauche halt nicht nur zwei Körnerinnen, ich brauche heute fünfe. Das ist sicher auch ein Faktor. Aber ich glaube, in Österreich oder Österreich, Wien, ist es so eine langsame, stetige Entwicklung gewesen, die auch mit internationalen Einflüssen, ich sage jetzt einmal, weiß nicht, Berlin oder sonst irgendwo herkommt, wo das einfach üblich ist. Wo du dann, und ich glaube, das war auch Thema, also diese Timeslot-Geschichte.
Ja, stimmt, genau.
Wo dann irgendwie, wo man dann denkt, ja, ist aber auch okay, weil ich erlebe das auch oft, dass dann der kommt und um sechs reserviert und man dann sagt, ja, eigentlich müsste es eh um 7:30 weg. Dann denke ich mir, warum sagst du mir das nicht vorher? Weil dann kann ich, weiß ich, es ruft er an und sage, ja, sie können um 7:45 kommen. Ja. Geht bei mir meistens gut, aber geht halt in anderen Lokalen vielleicht nicht, weil die rufen dann eh gar nicht mehr auf, weil sie wissen, da kriege ich eh keinen Tisch. Mhm. Also so, und deswegen, glaube ich, macht man das dann auch. Und manchmal gibt es auch Lokale, da gehst du halt einfach hin, ich sage jetzt mal irgendwelche asiatischen vielleicht oder italienischen, wo du jetzt einfach schnell, da gehst du einfach nur hin, isst der Pizza, isst der Sushi und gehst eigentlich wieder. Ja. Und würdest vielleicht vor Corona oder vor 10 Jahren noch 4 Stunden sitzen geblieben sein? Mittlerweile sagen die halt, nein, weil wir machen eigentlich kein Geschäft. Mhm. Sagen die Gastronomen, weil es jetzt da ein bisschen hart ist, aber tatsächlich wahr. Ja, die sagen dann, nein, ich verdiene aber was drauf, wenn ich halt den Tisch 2 oder 3 Mal verkaufe. Ja. Logischerweise, ich muss ja an mich denken, als wie wenn ich halt an wen sitzen habe, der halt dann super gegessen hat, aber dann halt noch sitzen bleibt bei 2 Achteln. Ist jetzt gemein gesagt, aber das ist die wirtschaftliche Seite, die darf man halt nicht außer Acht lassen. Ja. Und wenn man es vorher kommuniziert, finde ich das absolut in Ordnung, dann richte ich mich halt darauf ein. Dann gehe ich halt nachher noch in eine Bar oder sonst wo oder setze mich mit einer Dose
Bier. Wie es in vielen Ländern ja üblich ist, wo man in Speiselokalen nur zum Essen hingeht und nie sitzen bleibt, sondern dann in einer Bar geht. Nicht? Das ist halt noch bei uns nicht so eine Tradition.
Das hat nicht eine Tradition. Ne? Und das hat sich aber, ich glaube auch mit den, also ich schätze jetzt auch mal bei den jüngeren Leuten, ist das jetzt absolut so Usus und wird auch nicht hinterfragt. Ja. Also bei Menschen, ich sage jetzt mal so meine Generation oder älter, ist es dann, glaube ich, schon ein Thema, die dann auch lustigerweise, wenn du jetzt zum Beispiel den Tisch nicht um Punkt 19.30 Uhr frei hast und dann sagst so, wir müssen kurz warten, ist das so, oh mein Gott. Und wenn ich das bei jungen Leuten mache, dann sagen sie, ja, okay, passt, komm, gehen wir noch selber, wir stellen uns noch draußen hin, das passt schon, easy. Ja. Auch lustig. Und das ist auch so was, wo ich mir denke, ja, aber schaut doch auf mich auch ein bisschen, lasst, ich habe jetzt halt den Tisch vorher verkauft, was auch okay ist, was euch nicht wehtut, ob sie da jetzt 10 Minuten noch steht oder nicht. Ja. Und da habe ich halt aber auch dann für mich so herausgefunden, da muss ich halt dann auch aufpassen oder jonglieren oder schauen, denen kann ich es jetzt zumuten oder denen eben nicht, ne, wenn das ist. Also spannende Themen.
Viele spannende Themen, eben in dieser Umfrage wäre so viel mehr drinnen als diese traurige Schlagzeile, ein Gast mit Hund ist mir lieber als ein Gast mit Kind, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Jetzt haben wir, glaube ich, einige Themen schon ein bisschen angerissen. Also es gibt viel zu diskutieren oder auch vielleicht Lösungen oder Ansätze zu finden, auch als Branche. Ich glaube, je mehr die Branche sich selber erklärt und vermittelt, umso mehr kann man von den Gästen auch Verständnis erwarten.
Auf alle Fälle.
Oder bestimmte Verhaltensmuster oder Akzeptanz für, es gibt ein paar Regeln, du machst mir das Leben leichter als Gastronomin, wenn du dies, das tust und du weißt aber warum. Also abschließend, um auch sozusagen da ein bisschen aktiver zu werden, weil nur das Empören, glaube ich, ist zu wenig. Was können wir jetzt tun? Was ist unsere Erkenntnis? Schreiben wir jetzt dem Herrn Pulka oder was können wir tun? Was kann die Branche auch tun? Dass man sagt, man überlässt diese vielen Themen nicht einer Schlagzeile eines Interviews, einer Aussage, die etwas misslungen ist. Was kann man jetzt wirklich tun?
Es wäre ja toll, wäre mal, keine Ahnung, dass man sagt, ja, man setzt jetzt einmal mit ein paar Leuten zusammen, die da gerne bereit sind und da wirklich so ein bisschen eine Gegenbewegung starten und sagen, hey, das sind nicht wir, wir sagen nicht und sind Hunde lieber als Kinder. Wir sind froh über jeden Gast, wir sind über Kinder froh, wir sind über Hunde froh. Wir bemühen uns und in einem Rahmen, der okay ist, ja, an den Schultern nehmen und sagen, hey, passt auf, wenn zusammenrufen und einmal sagen, schaut auf uns, wir sind ja da. Und das Lustige ist, es ist ja, wenn Lokale zumachen, was ja tatsächlich laufend immer wieder passiert, ist jeder komplett, oh mein Gott, wieso, gibt's ja nicht. Aber dass es halt dann auch natürlich aus verschiedenen Faktoren passiert, sei dahingestellt, aber sich dann wirklich einmal zusammennehmen und sagen, hey, schaut auch auf uns, wir sind da, dass wir euch auch das Leben schön machen tatsächlich, dass ihr herkommt und dass ihr euch wohlfühlt, dass ich mich wohlfühlt, dass ihr euch wohlfühlt, dass ich meine Schmähs machen kann oder dass ihr gut essen gehen könnt oder ich mir eure Geschichten erzählt. Also das ist das. Aber Aufruf ein bisschen ja an meine Kollegen und Kolleginnen vielleicht, dass man sagt, hey, setzen wir uns einmal zusammen, wär spannend. Also da, vielleicht nehme ich dich da auch ein bisschen in die Verantwortung und sage, hey, tu mir was. Ich rede da wirklich oft drüber und sage, ja. Ich finde das so schade, dass da nicht irgendwie so ein bisschen mehr rundherum passiert tatsächlich. Ja. Ja.
Ein wunderbarer Bogen, den du zum Schluss machst, finde ich, da war alles drinnen. Und ja, ich glaube auch, sozusagen der Appell alleine wird nicht reichen. Vielleicht gelingt es uns beiden ja, dass wir da ein bisschen was aufstellen, um einfach mal auch die Diskussion weg von Polemik in Gang zu bringen, oder?
Und auch Gäste und Gästinnen dazu nehmen und sagen, hey, kommt ihr mal, sagt uns mal, was stört euch? Weil wir reden ja tatsächlich immer aus unserer Perspektive logischerweise.
Wie in vielen Branchen, die Branchen reden miteinander und die Konsumentinnen reden miteinander oder man redet über den anderen, man redet recht selten miteinander. Und
da muss ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Es gibt so ein Phänomen in der Gastro, das ist wirklich so, wenn ein Lokal leer ist, vollkommen aufgedeckt und es ist ein einziger Tisch nicht aufdeckt und dreckig. Und du sagst zu Gästen, setzen sie nur irgendwo hin, ist egal. Gehen die komplett immer zu dem schmutzigen Tisch. Was mich über Jahre auch mit Kollegen, Kolleginnen immer sagt, es gibt ja nicht, die setzen sie immer auf den dreckigen. Ich habe dann begonnen, die Gäste zu fragen, warum. Und es kam dann tatsächlich heraus, dass die uns helfen wollen. Weil also sie denken, der Tisch ist eh schon dreckig. Da machen sie mir keine Arbeit.
Jetzt lebe der Perspektivenwechsel.
Und das ist der Punkt. Mhm. Und das ist eigentlich das, wo, also abschließend gesagt, ist das, was eigentlich die Sache ist. Also man fragt, hey, warum machst du das überhaupt? Ja. Aber auch, warum mache ich das jetzt?
Ne? Gut gemeint. Und es kommt aber oft ganz.
Und alle Könner und Könnerinnen, die kennen, schimpfen seit Jahrzehnten drüber, dass die Leute das machen. Ja. Ne?
Also ein schönes Beispiel und ein klarer Auftrag. Liebe Marion, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Es gibt viel zu tun für uns.
Danke.